Herr Professor Ruppert, ich freue mich total, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben, bei mir ins Interview zu kommen. Ich selbst bin freier Autor für das Presseportal Frische Sicht und ich habe Sie gefunden auf der bei der Recherche nach Menschen, die sich mit dem Thema traumatisierte Gesellschaft beschäftigen, vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Schwinthaler, schön, dass Sie Kontakt mit mir aufgenommen haben. Wir sehen uns jetzt zum ersten Mal. Bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt.
Ja, ich freue mich sehr und würde Sie bitten, am Anfang vielleicht kurz in wenigen Sätzen sich vorzustellen, wer sind Sie, was machen Sie und was haben, wie ist der Bezug zu dem heutigen Thema entstanden?
Ja, mein Name ist Franz Ruppert, ich bin Jahrgang 1957 und bin vom Beruf her bin ich eben Psychologe, Psychotherapeut dann eben auch geworden und habe noch eine Professur an einer Hochschule, mache also beides. Ich mache sowohl Vorlesungen, Seminare als auch eine Praxis, habe ich auch eine Praxis hier in München. Und ja, ich habe einen eigenen Ansatz, ich habe eine eigene Theorie entwickelt, die identitätsorientierte Psychotraumatheorie, die dann entsprechend in die Praxis umgesetzt wird. Ja, habe da mittlerweile 10 Bücher dazu geschrieben und bin auch weltweit unterwegs, diesen Ansatz vorzustellen. Das funktioniert auch, weil das, was ich herausgefunden habe, das ist eigentlich was ganz Allgemeines, was Menschen allgemein betrifft, also quasi auf allen Kontinenten sieht man, dass Menschen so auch relativ gleich sind, ja, also gleiche Grundbedürfnisse haben. Und aufgrund dessen kann ich auch international gut arbeiten.
Wie hat sich das ergeben, dass Sie sich jetzt mit dem Thema Corona und den entsprechenden Zusammenhängen in Bezug auf traumatisierte Gesellschaft beschäftigt haben? Daraus ist ja auch ein Buch entstanden, das man bei Ihnen auf der Seite beziehen
Ja, zunächst einmal geärgert, dass ich jetzt quasi meine
kann.
Berufsfreiheit und meine Reisefreiheit da so massiv eingeschränkt ist. Als Berufsfreiheit im Sinne von, ich bin schon jetzt über ein Jahr lang nicht mal an der Hochschule gewesen, habe dort Seminare und Vorlesungen gemacht, geht auch alles online. Und auch in meiner Praxis bin ich mir nicht mehr so wie gewohnt, vor allem in größeren Gruppen kann ich jetzt da nicht mehr machen, weil ich arbeite teilweise mit Gruppen mit 50, 60 Personen. Mache also jetzt auch sehr viel online. Das ärgert mich. Also, obwohl online gut läuft, ja, aber trotzdem ärgert es mich, wenn es dann von außen vorgeschrieben wird. Und ja, und vor allen Dingen, wenn man sich dann die Frage stellt, macht es Sinn? Ja, und da habe ich natürlich von Anfang an mir auch die Frage gestellt, wie sinnvoll ist es? Und dann bin ich da relativ schnell drauf gekommen. Also, wenn du auch Psychologie studierst, dann hast du ein bisschen Methodenkenntnisse, kennst dich ein bisschen mit Testtheorie aus, kennst dich mit Statistik aus und da kannst du das, was dann zur Zeit einem da erzählt wird, mit diesen Zahlenspielereien oder auch mit den Testen, mit diesem PCR-Test, kannst du relativ schnell durchschauen, als etwas, was einfach so nicht hinhaut. Ja, und am anderen natürlich auch, als jemand, der auf dem Gebiet der Gesundheit tätig ist, sage ich mir, so ein primitiveres Gesundheitsmodell oder Krankheitsmodell, was wir jetzt da gerade vorserviert bekommen, gibt es ja gar nicht. Hier ein Virus und dort der Krankheit so funktioniert ja das mit Gesundheit und Krankheit überhaupt nicht. Ne? Das ist ja ein multifaktorielles Geschehen, Gesundheit und Krankheit. Da spielt eben auch der Mensch mit seiner Psyche eine ganz große Rolle, ob man jetzt da erkrankt oder nicht erkrankt. Also diese Vorstellung, da gibt es ja so nur ein einziges Agens, ja? Also wo es ja Millionen von Viren gibt, die irgendwo rumflirchen. Und dieses einzige Virus so lässt dann da die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann gehen die ganzen Mittel hin und die ganze Gesellschaft orientiert. Da habe ich dann schnell gemerkt, also das nimmt Züge an, das kennen wir aus der Psychologie ja, das hat ja zwanghaft. Also Menschen, die einen Waschzwang haben, zum Beispiel verhalten sich dann so, dass sie Angst haben, sich überall anzustecken und jeder Kontakt ist potenziell infektiös und überall könnte dann irgendwie wieder Virus und Bakterium sein, mit dem man sich wieder ansteckt. Und kaum hast du dich geduscht, fasst du das Handtuch an, dann ist das Handtuch möglicherweise schon verseucht und so. Also in diese Richtung geht es ja allmählich. Ne? Und das heißt natürlich, dass wenn eine ganze Gesellschaft in den Zustand von zwanghaften Verhalten getrieben wird, dann ist es hochpathologisch, ja. Und deswegen habe ich da von Anfang an schon meine Stimme erhoben und gesagt, Leute, hört auf, das tut nicht gut, das wird nicht gut enden. Und ich fürchte auch, dass es nicht gut enden wird, wenn das noch zeitlang weitergeht. Dann gibt es da so einen großen Crash und das ganze soziale System, das wir haben, die ganzen Systeme, ob das jetzt das Gesundheit, das Wirtschaftssystem ist, das kulturelle System, soziale System und letztendlich auch das Gesundheitssystem wird dadurch ruiniert. Das kann man eigentlich, könnte man eigentlich studieren an Leuten, die einen Waschzwang haben. Ja, wie sie sich selber ruinieren. Und so macht es jetzt gerade eine ganze Gesellschaft, die da irgendwie blind in den Abgrund läuft. Und deswegen denke ich, muss jeder Mensch, der einigermaßen intelligent ist, müsste jetzt auch im Moment auch seine Stimme erheben und uns gegenseitig, dass wir uns gegenseitig davor warnen erstmal. Wir laufen in die falsche Richtung. Und natürlich auf der anderen Seite auch die richtige Richtung ein bisschen angeben, sagen, Leute, da geht es lang nicht, dort ist der Abgrund. Und dort dahin, wenn man in eine andere Richtung geht, dann könnte es uns gut gehen. Da könnte man eigentlich ein gutes Leben führen.
Ein gutes Stichwort, in eine andere Richtung gehen. Gerade natürlich vor dem Hintergrund der psychologischen Zusammenhänge. Was haben Sie da am Anfang erlebt, als Sie dann mit dem Thema auch rausgegangen sind und erste Gespräche geführt haben? Also ich spreche jetzt bewusst an Thema, ich sage jetzt mal ein bisschen auf einer breiteren Ebene Querdenken, also Menschen, die auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und einfach Zusammenhänge erkennen. Jetzt haben Sie speziell eben die psychologische Brille auf und sehr schnell erkannt, was da sein könnte, was ist Ihnen da, wie sind Ihnen Menschen begegnet?
Also eigentlich immer positiv, also die meisten Menschen positiv. Also alle Menschen haben, ich habe viel veröffentlicht, habe mittlerweile 35 Artikel, so Einzelartikel, die mir wieder so einfallen zu verschiedenen Aspekten. Das ist ja im Grunde der Inhalt von dem Buch. Also mein eigener Bewusstwerdungsprozess habe ich mir wieder etwas zusammengeschrieben und habe dann eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Ja, die Leute sagen, ah ja, okay, das finde ich gut, dass du das wagst. Auch, dass du dich wagst da nach außen. Viele trauen sich ja nicht, die haben ja Angst um ihren Job und haben Angst, dann vielleicht auch innerhalb zu anzuecken und so. Oder haben die auch viele Menschen mir dann sagen, ja, für mich bist du ein Leuchtturm, ja, ich immer wieder gucke ich, was du schreibst und was du sagst. Also das ist erstmal sehr positiv. Es gibt natürlich immer welche, die dann vielleicht ein bisschen, ja, zu einem irgendwas, was entgegenhalten, was dann nicht so substanziell ist. Und man merkt auch schnell, kann man mit diesen Menschen reden, kann man nicht reden. Und wenn man mit jemandem nicht reden kann, dann sage ich immer, ist ja auch vertane Zeit und muss man sich jetzt da nicht so groß um die bemühen, die oder irgendjemand hinterherlaufen, weil intelligent ist ja jeder selber. Also im Grunde muss ja jeder nur selber seinen Verstand ein bisschen benutzen, dann sieht er, was gerade los ist. Und deswegen do mit my concern. Also ich gebe meine Informationen raus, ich gebe das raus, was ich erkannt habe und freue mich über jeden, für den das gut tut. Und die anderen, ja, die müssen auf eigene Wege schauen. Und ich habe auch den Eindruck, nicht so, wenn ich das so miterlebe, ich lebe es gerade bei meinem Vater mit, der war dann im Krankenhaus wegen einer Embolie und dann war es natürlich da schon schwierig, ne? Also wie er da behandelt worden ist und er ist jetzt in Reha gegangen, jetzt sollte dann wieder entlassen werden, jetzt haben sie dann, bevor er entlassen wird, haben sie noch so einen Test gemacht und siehe da, was diese Tests natürlich, wenn man entsprechend hoch multipliziert, dann machen, hat es positiv angezeigt. Jetzt darf der nicht raus, jetzt darf der nicht nach Hause. Ja. Und dann zu Hause haben sie auch Angst. Ja, wenn der jetzt kommt und ist Test, dann müssen wir auch in Quarantäne. Und dann hat er noch Zahnschmerzen und müsste eigentlich zum Zahnarzt. Das geht jetzt auch nicht so einfach. Also man sieht, was das für ein Chaos erzeugt, ja, wenn man sich auf das Ganze einlässt. Ja. Und deswegen kann ich, im Endeffekt mache ich das für mich selber und kann auch jedem an dem Moment raten, be a way of doctors, also geh nicht in dieses System rein, wo man dich testen könnte, weil du kommst in Teufels Küche. Also deswegen ist ja, glaube ich, jetzt auch so, bei klarem Verstand zu bleiben, eins richtig einzuschätzen, ist da eine Gefahr, da ist keine Gefahr, ist für jeden erstmal auch die Grundlage dafür, dass er jetzt nicht gerade unter die Räder kommt. Das kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich da wirklich ein reales Bild zu machen von dem, wie die Gefährdung ist und sich da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen zu lassen, weil das verdirbt einem das Leben, das, was man jetzt einigermaßen, trotz aller Einschränkungen, trotzdem noch einigermaßen gut führen kann. Wenn man sich jetzt auf dieses einlässt, was da aus meiner Sicht die Propaganda da macht, dann hast du ein schlechtes Leben.
Wie sehen Sie Ihren Stand da? Ich musste gerade eingangs denken, so bei der Frage eben, wie Menschen Sie wahrnehmen und das entgegen meiner Erwartung sehr positiv war. Haben Sie da eine Einschätzung oder eine aus der psychologischen Sicht auch, warum Menschen sie so wahrnehmen? Hat das vielleicht auch was mit Autorität zu tun durch ihren Professorenstand und ihre Tätigkeit, dass sie da gehört werden von den Menschen, weil ich glaube, ja, also meine Erfahrung ist zumindest, wenn man natürlich dann so sich bewusst ist über die Zusammenhänge im Hintergrund und das thematisiert, man triggert ja auch dann immer wieder die Themen, die Ängste der Menschen, die dahinter stehen. Und die Reaktion, die ja dann oft ist, ist ja auch dann auch entsprechend eine Ablehnung, Abwertung, Verdrängung etc. Oder auch eine Projektion. Wie nehmen Sie das wahr?
Aber ich weiß natürlich nicht, wie Menschen mich wahrnehmen, ob die jetzt auf meinen Professoren- oder Doktortitel schauen oder ob die jetzt einfach mich als Mensch dann anschauen. Also ich will eigentlich als Mensch wahrgenommen werden. Ja? Also Mensch, der sich, ja vielleicht kann man sagen, es ist Teil einer wachen Menschheitsfamilie im Moment, das so jeder hat ja so seine Erfahrungen, die das jetzt gerade mal auch so mitverfolgen und sich ihre Gedanken machen. Und ich möchte also auch, ich halte ja, das ist ja aus meinen Publikationen auch mittlerweile schon bekannt, ich halte ja nicht hinterm Berg mit meiner Lebensgeschichte, mit dem, was ich erfahren habe. Da bin ich doch relativ transparent. Und ich glaube, das ist das, was dann auch sagen wir mal, ein Gespräch dann ermöglicht auf Augenhöhe, ne, dass man nicht von oben herab jemand belehrt und doziert, sondern einfach sagt, du, ich habe meine Erfahrungen, was hast du für Erfahrungen? Und jeder schätzt den anderen dann als jemand wert, der eben seine eigenen Lebenserfahrungen hat. Und das ist eigentlich das, was ich mir auch wünsche. Ja, also diese ganzen Streitereien und so, wer hat jetzt da mehr Recht und weniger Recht, das hört sich dann auf in dem Moment, wo wir über unsere eigene Betroffenheit reden, über unsere eigenen Erfahrungen reden. Damit relativiert sich das auch, weil jeder hat so seine eigenen Erfahrungen. Und jeder hat so seinen eigenen Lebenshintergrund. Ihr halt macht jetzt gerade im Moment auch selbst in der Familie oder alleine oder ihr kennt jemanden, der krank ist und der andere kennt ihn nicht und so. Jeder macht so seine Erfahrungen. Ja. Und wenn wir uns auf der Ebene treffen, dann ist es immer ein Gewinn. Dann kann ich von dem, was mir die anderen erzählen, was profitieren und der umgekehrt von dem, was ich erzähle. Ja. Deswegen habe ich das auch schon gemacht. Ich habe dann einfach Gruppen einberufen und gesagt, wir tun es nicht diskutieren, wir reden einfach nur, wie geht es mir momentan mit der Situation. Und das hat dann was wieder Verbindendes hergestellt. Ja. Während auf der anderen Seite man ja sieht, dass hier jetzt auch massiv so eine Spaltung in der Gesellschaft dann vorangetrieben wird. Ich würde sagen, von oben durchaus bewusst auch eine Spaltung erzeugt wird. Und ich mag da nicht mitmachen. Also ich mag bei diesem Spalten, ja, weil es ist ja der alte Spruch, divide et impera. Spalte, teile und herrsche, spalte und herrsche. Und wenn man sich auf das einlässt, ja, dann hat man eigentlich schon ziemlich verloren.
Was würden Sie den Menschen für einen Tipp geben vor diesem Hintergrund, wenn man das jetzt zum Beispiel auch in Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis erlebt, so diese zwei Lager, die einen, die sind so dafür, die anderen so dagegen oder haben halt die oder die Sichtweise. Das heißt, auf einmal werden aus Menschen, die ja befreundet sind, die sich lieben, auf einmal Gegner. Wie können die Menschen wieder auf Augenhöhe kommen? Weil ja doch jeder irgendwo aufgrund von seinen persönlichen Erfahrungen und seiner Sichtweise halt einen bestimmten Standpunkt oder eine Meinung einnimmt, die dann eben die des anderen konfrontiert. Also nicht jeder ist halt einfach auf dem gleichen Bewusstseinslevel. Der eine ist sich vielleicht bewusst über Themen, weil er schon daran gearbeitet hat. Der andere merkt, irgendwas passiert da, irgendwie tut das nicht gut, ich will das nicht, schiebt es weg, ist also in der Angst und in der Abwehr. Wie kommen die zwei wieder zusammen?
Ja, wie gesagt, man kann eigentlich nur machen, wir diskutieren jetzt nicht, sondern jeder sagt, wie geht es mir gerade? Wie ist es gerade mein Befinden? Ne? Und wenn man sich darüber austauscht und sagt, okay, das ist dein Befinden, das ist mein Befinden, so ist es, ja, so what? Ja. Und wenn der eine jetzt sagt, ich lasse mich impfen, der andere sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen, na gut, dann ist es auch so, dann soll sich halt der eine impfen lassen und der andere sagt, ich mag es nicht. Hauptsache, es wird keiner gezwungen. Ja, und geimpft zu werden. Und die Hauptsache ist, wird jetzt keiner auch dann gesagt, ja, wenn du jetzt dann nicht geimpft bist, dann darfst du keine Reisefreiheiten mehr haben oder eine Berufsfreiheit nicht mehr. Also das ist ja, das geht nicht. Ja. Da muss man einfach auch hier ganz, ganz deutlich sagen, niemand darf zu irgendetwas gezwungen werden.
Nun ist es ja genau das, wo es im Moment so ein bisschen also wo es deutliche Zeichen gibt, dass es sich in so eine Richtung entwickeln könnte. Und das sind ja auch gerade Sachen, die ja nicht wir in der Hand haben, sondern eben Menschen, die unter Umständen halt bewusst oder unbewusst von ihren eigenen tiefsitzenden Ängsten oder unverarbeiteten Traumata getrieben werden. Das heißt, was ist der Schlüssel? Was kann der Schlüssel sein? Ist das Aufklärung? Ist das wie kommen wir dahin?
Ja, klar, immer Aufklärung. Also Aufklärung nicht. Also ich bin immer so, wer was weiß, soll es den anderen weitergeben. Wer etwas an Wissen hat, der soll es weitergeben. Und wer nur, sagen wir, nur Propaganda macht, der soll mal vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Also das bringt es ja nicht mehr. Also andere Menschen zu betrügen, zu beschwindeln, ihnen irgendwie was sie zu belügen, ihnen was vorzumachen, ihnen Informationen vorzuenthalten und so, das ist eigentlich No-Go, ja. Das sollte keiner machen. Deswegen sollte einfach jeder, der das Wort erhebt, der sollte wirklich das mit reinem Gewissen machen, sage ich, gebe nur weiter, was ich an Wissen habe, was ich dann auch letztendlich auch, wo ich sage, da stehe ich auch dahinter, ja, und habe da nicht den Hintergedanken, ich will jemand anders manipulieren, ich will jemand anders. Und das würde ich mir halt auch jetzt gerade von der Presse wünschen, ne, dass ich also Menschen einfach so wie sie halt sind, das weitergebe, aber nicht in der Absicht, jetzt muss man den Menschen Angst machen, jetzt muss man dann irgendwelche Fälle da rauszerren oder irgendwelche Fotos machen, damit den Menschen ordentlich dann quasi überzeugt werden, ja, dass sie auch manipuliert werden. Das finde ich einfach schrecklich. Also. Und deswegen, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die könnte ein bisschen was zeigen, wie ich das so erlebe, wenn das.
Sehr, sehr gerne, das passt jetzt auch ganz gut. Wäre jetzt auch so mein Impuls gewesen, da mal überzuschwenken,
Na, ich habe
was.
noch was. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich sowas strukturiert habe. Also für mich, dann kann ich es auch, für mich habe ich es dann sortiert und dann kann ich es vielleicht auch anderen so ein bisschen weitergeben. Gib mal den Bildschirm frei und habe da so eine kleine Präsentation vorbereitet. Machen wir das mal zu. Nicht sicher. Okay. So, ja, genau. Dann starte ich mal mit dieser Präsentation. Die habe ich mir genannt. Eigentlich, es geht um manipulative Psychologie. Und ich habe das den Untertitel von Menschen und Mäusen, ja, zwei Wege psychologisches Wissen zu nutzen, weil Menschen und Mäuse, weil vieles, was so als benutzt wird, so als manipulative Psychologie, ist ja auch erforscht worden an Mäusen, an Ratten, an Tauben, an Hunden, ja, also diese ganze Manipulationspsychologie hat sich auch viel mit Tierversuchen dann und hat dann Lerngesetze sozusagen erforscht. Und hat aber dabei aus meiner Sicht vergessen, dass Mensch und Tier nochmal dieser doch ein Unterschied auch ist. Ne? Okay, also gehen wir mal weiter. Und zwar, ich sehe also im Grunde zwei Möglichkeiten für den Einsatz von psychologischem Wissen. Ne? Das eine ist für mich, wir haben Aufklärungswissen. Ja, und das heißt, ein Aufklärungswissen ist dann psychologisches Wissen, ist dann, man macht es offen, man macht es transparent, man kann es im Dialog dann, ne, vermitteln, so wie wir es gerade machen. Und dieses Aufklärungswissen wird dann im Wesentlichen zur Heilung und Prävention von Leiden, Krankheit und Trauma verwendet. Und dabei werden Menschen als Subjekte eben respektiert, die ein enormes Selbstheilungs- und Selbstentwicklungspotenzial in sich haben. Das ist dann der Unterschied zum Herrschaftswissen. Also wenn ich Psychologie als Herrschaftswissen einsetze, dann bin ich manipulativ, dann mache ich das verdeckt, dann mache ich das im Geheimen. Und letztendlich wird es dann zur Schwächung und zur Traumatisierung von gesunden Menschen verwendet, diese Art von Psychologie. Und bei diesem Ansatz werden dann die Menschen eher so als Masse, ja, als Massenphänomen betrachtet und eben eher als Ich- und willenlose Objekte ohne Bewusstsein. Und dazu passt eben dieser klassische Behaviorismus, wo man den Menschen als Blackbox sieht, aber da geht irgendwie ein Input, Stimulus rein und kommt eine Reaktion raus. Und dann gibt es eben auch so bekannte Experimente wie Milgram-Experiment, Stanford-Prison-Experiment, wo man dann sehen kann, auch wie Autorität sozusagen auftritt, um den Menschen dann zu irgendwas zu manipulieren, was er unter normalen Umständen nicht machen würde. Oder auch so Gruppenexperimente, wo man dann die Menschen in zwei Gruppen einteilt, in Gefangene und Wärter, und dann sieht, wie schnell sich hier ja die Wärter dann wirklich so richtig, teilweise so richtigen Tyrannen entwickeln konnten. Also das ist eigentlich so diese Art von Psychologie. Und ich bin eindeutig aus meiner Sicht schon immer auf der Seite derer gewesen, die sagen, Psychologie soll aufklären und soll den Menschen helfen, mehr zu sich selber zu kommen und mehr auch zum Subjekt des eigenen Handels und Lebens zu werden.
Für mich sind das so ein bisschen auch so, sage ich mal, mündige und unmündige Bürger. Wenn Sie gerade noch mal kurz zurückgehen zu der ersten vorherigen Folie. Also sprich, Subjekte, Objekte, das eine sind Menschen, denen man zutraut, sich selbst zu orientieren, sich eine Meinung zu bilden, und das andere werden Menschen zu Objekten gemacht, denen man das eben nicht mehr zutraut und denen sozusagen autoritär eine Meinung dann letztlich von außen, denen man sagt, okay, geh links lang oder rechts lang.
Genau. Genau. Gut, gehen wir weiter. Jetzt tue ich noch vielleicht das Ding hier rüberziehen da. Okay. Ja, also die manipulative Psychologie, ja, damit die überhaupt funktioniert, braucht es da auch gewisse Voraussetzungen. Und das eine ist, ich muss in der Machtposition sein. Ja. Ich muss Macht über andere haben bereits, um dann diese manipulativen Techniken einsetzen können. Und das sieht man ja in der Gesellschaft, nee, wer hat alles Macht? Das sind die Eltern, die Macht über die Kinder haben. Das sind die Lehrer, die Macht über Schüler haben, Führungskräfte, Unternehmen, die dann Macht über auch Angestellte haben. Und dann die Politiker, die dann Macht in den Schalthebeln der Macht sitzen und dann über ganz Millionen von anderen Menschen dann bestimmen können. Die zweite Voraussetzung ist, man braucht auch für diese manipulative Psychologie, wenn es dann in größeren Stil läuft, viel Geld, teilweise ganz unbegrenzte Geldmittel. Dann braucht man Institutionen, die totalitär funktionieren, also die quasi in sich so geschlossen sind, dass da keiner von außen irgendwas verändern kann oder reinschwungen kann. Und manche Familien sind totalitär, die Kinder sind einem totalitären Regime von Papa und Mama ausgesetzt. Nicht alle, aber es gibt solche Familien. Und ähnlich ist es mit Unternehmen und auch mit staatlichen Institutionen, mit Parteien und ganzen Staaten, die eher totalitär funktionieren. Ne? Eine vierte Voraussetzung, damit manipulative Psychologie dann auch wirkt, sind aus meiner Sicht narzisstisch gestörte Personen, also Menschen, die man durchaus als Psycho- oder Soziopathen bezeichnen kann, wobei ich eben nicht jetzt die Leute sagen, die sind böse und steckt ihnen so eine Schublade, sondern meiner Erfahrung nach sind es alles Menschen, die schwere Kindheitstrauma erleben mussten, die sie dann entsprechend verdrängen und dann reinszenieren. Also die tun dann quasi letztendlich den anderen das an, was ihnen selbst angetan wird. Also nach dem Motto, dass den Opfern werden Täter, hurt people, also verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und dadurch ist da so ein auch unbewusster Impuls da, das eigene Opfersein, das man selber erlebt hat, dann an andere weiterzugeben und andere genauso in die Ohnmacht und Hilflosigkeit zu bringen, ihnen genauso Angst zu machen, wie ihnen selber Angst gemacht worden ist oder wie sie selber noch voller Ängste sind, ja, und sich damit ein Stück weit zu entlasten.
Das heißt, diese Prozesse laufen auch für diese Menschen meist selbst unbewusst. Das heißt, es ist ihnen nicht zwingend klar, dass sie jetzt aus diesen Mustern heraus agieren und andere möglicherweise manipulieren.
Naja, man kann, wenn man das Beispiel den Hitler, ne? Der Hitler hat ja zum Beispiel, das ist auch mit nach außen, ja, er ist der große Führer und er ist so. Und dann nachts zu Hause hat er Blut und Wasser geschwitzt, hat Albträume gehabt, war ängstlich, hat permanent den Arzt gebraucht, der ihn mit Medikamenten wieder aufgeputscht hat und so. Ne? Also das sind ja immer die verschiedenen Zeiten, die so einem Menschen sind. Nach außen gibt man sich so als überlegen und weiß, was, um was es geht. Und hinter der Bühne, na, dann bricht derjenige zusammen, weil dann die anderen Anteile in so einem Menschen dann wieder nach vorne kommen. Und ja, und der Mensch dann immer so hin und her wechselt zwischen Überlegenheits- und Unterlegenheitsgefühlen, zwischen Aggression und Depression, kann man sagen. Meistens. Ja, und dann brauchst du noch eine fünfte Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, so was Manipulatives. Es braucht eben auch gutmütige Menschen, die sich manipulieren lassen, die eben in ihrer eigenen Not stecken, dann so natürliche Hilfeinstinkte haben und so eine grundsätzliche Bereitschaft zur Solidarität zeigen. Also eigentlich sind ja alle Menschen, kann man sagen, sind eigentlich sehr lieb, ja? Sind immer bereit, anderen zu helfen. Jedes Kind ist eigentlich erstmal ein liebes Kind, das allen anderen Menschen helfen will, ja? Und Gutes tun will und so eine grundsätzliche Bereitschaft auch hat, anderen etwas Gutes zu tun. Ja, und ja, das wird halt dann ausgenutzt. Also diese Bereitschaft zum Mitmachen wird dann auch von denen, die jetzt dann was so Machtspiele spielen, ja, andere zu etwas verführen wollen, ja, das wird dann entsprechend ausgenutzt.
Oder halt sogar auch tatsächlich, würde ich noch ergänzen, tatsächlich Menschen, die selbst traumatisiert sind, das heißt, die dann so das Gegenstück bilden letztlich zu den narzisstisch gestörten Menschen.
Ja, da komme ich gleich noch drauf, weil das ist ganz interessant, weil da sind wir im Bereich dieser Täter-Opfer-Dynamik und warum dann Täter und Opfer oft so perfekt zusammenpassen. Ja, ja, also bei dieser manipulativen Psychologie kann man auch sehen, wie dann immer so versucht wird von denen, die das manipulieren, so ganz scheinbar einfache, eindimensionale Ziele vorzugeben. Ja. Also ganz einfach, wir müssen jetzt nur einen bestimmten Feind bekämpfen. Die Russen dieses Mal und die dann irgendwo, wenn es um Religion geht, die Christen oder die Juden oder dann jetzt wieder die Terroristen oder jetzt, wie man aktuell, den Virus, die Krankheit, die Ungerechtigkeit. Also sind alles so scheinbar einfache, eindimensionale Ziele, wo man sagt, ja, wenn alle da zusammenhelfen, dann schaffen wir das. Und es wird auch so eine Art Utopie dann quasi vorgegeben. Ja, wenn wir das geschafft haben, dann sind wir im Paradies oder da ist der Weltfrieden da, dann haben wir die Weltherrschaft erreicht oder Make America Great Again, das ist das, was wir als Nation brauchen oder wie jetzt auch der Great Reset und dann wird alles gut und so. Ne? Also so, das ist so das Grundmuster, das da so dahinter steckt. Was ganz Einfaches mit nur so Vorgabe von einer ganz großen Utopie und Vision, wie dann alles plötzlich alles gut wird und alle Probleme sind dann gelöst damit.
Also hier als Utopie vielleicht auch tatsächlich die Impfung dann so als die Lösung.
Ja, da muss man mal gucken. Mit der Impfung, das ist ein bisschen anders, da komme ich noch drauf. Also ganz einfach ist es dann auch wieder nicht. Okay, jetzt nochmal zu dieser Täter-Opfer-Dynamik, nicht? Also die dann bei so einer manipulativen Psychologie mitspielt und was dann letztendlich erklärt, warum auch die Opfer da so mitmachen, nicht? Also zunächst mal der Ausgangspunkt ist, nicht, die Täter schaffen zunächst mal mit ihren Handlungen Opfer, so wie jetzt auch. Ja. Nicht das Volk hat sich die Pandemie bestellt. Nicht das Volk hat plötzlich gesagt, ach, wir leiden alle und wir sterben jetzt. Bitte, liebe Regierung, helft uns auch. Die Ärzte, auch die Ärzte, niemand hat da wirklich Alarm geschlagen, sondern ist wirklich von oben gekommen, über die WHO, über die ganzen Regierungen der Welt, ist dann von oben quasi sowas in die Welt gesetzt worden. Jetzt geht es um alles. Ja. Und damit sind wir erstmal zum Opfer gemacht worden von diesen Strategien. Und also ihr seid jetzt alle infektiös und ihr müsst euch jetzt schützen, dass ihr euch nicht gegenseitig infiziert und so. Und wobei eben auch, und wenn ich jetzt infiziert bin, ja, und ist es jetzt schlimm? Bei den meisten Menschen löst es ja gar nicht viel aus und so. Ne? Also man weiß mittlerweile, dass so einige Menschen, die jetzt schon sehr hoch betagt sind, überdurchschnittlich alt sind, dass die dann vielleicht möglicherweise, dass der Virus noch in das Fass zum Überlaufen bringt. Aber wenn überhaupt, ne, aber jetzt plötzlich allen Menschen zu sagen, ihr seid von Haus aus infektiös und ihr müsst jetzt Abstand halten und Masken tragen und ihr dürft jetzt nicht mehr reisen und so weiter. Das ist eigentlich so, wir hatten erstmal Opfer geschaffen, ne, von oben. Und dann eben, das ist immer so, das ist so ganz typisch für eine Täter-Opfer-Dynamik. Deswegen ist es ganz gut, wenn man das mal durchschaut hat. Ja. Das ist in den Familien genauso wie in der Schule oder in Betrieben. Und es läuft immer gleich ab. Ja. Es gibt Täter, die machen andere zum Opfer und dann gleichzeitig stellen sich aber als die Retter hin. Ja. Also das Kind wird von der Mutter total fertig gemacht und dann schleppt die Mutter das Kind zum Psychologen und sagt, jetzt machen Sie mal das Kind wieder in Ordnung. Ja, und so. Oder zum Arzt. Und dann gibt der Arzt dem Kind dann Ritalin oder gibt so ein Medikament gegen die Hyperaktivität. Dabei ist aber die Mutter die Ursache für diese Hyperaktivität in vielen Fällen. Also nicht so, stellen sich eben, das muss man durchschauen, dieses Täter-Opfer-Dynamik, wo sich die Täter, ne, die Opfer erst schaffen, dann hinterher als die Retter darstellen und sagen, ja, ohne unsere Hilfe und unseren Schutz bist du dauerhaft nicht überlebensfähig. Ja, du musst dich jetzt quasi dem unterordnen, was wir von dir oder ich von dir will, damit du überhaupt, ich rette dich. Das ist ja zum Beispiel besonders tragisch auch beim sexuellen Missbrauch oder wo Kinder, die oft isoliert sind, allein sind, sich ungeliebt fühlen, vom Täter dann gewisse Zuwendung bekommen. Und wenn sie dann missbraucht werden, dann sagt er zu ihnen, und wenn du was sagst, ja, dann denk drauf, ich bin ja der Einzige, der dich mag. Alle anderen mögen dich ja gar nicht, ja. Also auch das ein Grund ist, warum dann die Kinder, die sexuell traumatisiert sind, sich nichts zu sagen trauen, weil sie dann Angst haben, sind sie wieder alleine. Ja? Und es ist doch jemand überhaupt da, der sich ein bisschen um sie gekümmert hat und kümmert. Ja, also dann kann man eben so, wenn man ein bisschen tiefer schaut, kann man dann sehen, dass die Täter, also die Traumatäter dann über das, was sie dann machen, und deswegen machen sie es ja auch, ihre eigenen Existenzängste, ihre ohnmächtige Wut, ihre Scham- und Schuldgefühle, die aus ihrem eigenen Opfersein kommen, die wälzen sie jetzt auf andere ab. Ja, die brauchen jetzt ein Opfer, wo sie sich entlasten können, zumindest kurzfristig. Ja. Das funktioniert ja nie vollständig und nie für immer, aber kurzfristig funktioniert es. Deswegen müssen ja Täter immer wieder, die bleiben ja Täter erstmal, ja. Solange sie sich selber nicht ihr eigenes Opfersein erlösen, müssen sie quasi, sind sie Getriebene, ja, müssen immer wieder neue Opfer auch schaffen. Ja. Und dann die andere Seite kann man sehen, also die Opfer identifizieren sich dann mit den Zielen der Täter, solange sie dieses Spiel halt nicht durchschauen. Das ist das eine. Und was dann auch so ist, dass die Opfer vermeiden, den Schmerz, den sie dabei erleben, dass sie zum Opfer gemacht werden, ne? Auch den Schmerz ihrer Entwürdigung, um das nicht zu realisieren, also um zum Beispiel nicht zu realisieren, meine Mama lehnt mich ab, die will mich nicht, die liebt mich nicht, um diesen Schmerz nicht zu realisieren, machen sie das Spiel mit, ja, und lassen sich darauf ein. Ja, und von daher kann man als Fazit dann sagen, dass letztendlich solche Opfer-Täter-Dynamiken nur deswegen funktionieren, weil weder die Täter noch die Opfer ein klares eigenes Ich haben. Also genau wüssten, wer sie sind, was sie wollen, was ihre Bedürfnisse sind. Und so verschwimmt es dann auch. So verschwimmen dann Täter und Opfer zusammen in so einem illusionären Wir. Wir haben jetzt ein Problem, ja. Obwohl es den Opfern erstmal von den Tätern gemacht worden ist. Ja? In unserer Familie, da so. Nicht? Dann kümmern sich dann die Kinder, ja, die Opfer ihrer Eltern sind, die kümmern sich dann aufopferungsvoll wieder um ihre Eltern, ja. Und so. Und die Eltern lassen die Kinder auch nicht vom Hacken, ja, weil die brauchen die ja. Also so ähnlich läuft es dann auch auf verschiedenen Ebenen auch. Kann eben auch ein Verhältnis zwischen Regierung und Volk ablaufen, Bevölkerung ablaufen, dass also beide glauben, sie können ohne einander nicht sein. Ja? Sie brauchen einander. Ja? Und solange man da drin steckt, verlieren ja alle. Ja? Im Endeffekt, es ist ja nicht so, dass man jetzt sehen könnte, dass die Täter hinterher dann als diejenigen dastehen, denen es gut geht. Denen geht es deswegen auch nicht gut. Ja? Die sterben, die werden halt irgendwie alt und irgendwann sterben sie dann an Demenz oder an irgendwelchen Krebserkrankungen, die ihnen weiter, was in ihnen da weiterarbeitet, weil sie sich ja nie selber mit sich selbst auseinandergesetzt haben.
Ist dieses illusionäre Wir dann auch so ein bisschen vergleichbar mit einer co-abhängigen Beziehung?
Ja. Genau, das finden wir auch in ein paar Beziehungen, finden wir das auch, so diese Täter-Opfer-Dynamiken, sehr, sehr ausgeprägt, ja. Also ich habe mal mit einer Frau gearbeitet, die hat mir dann immer so also Fotos gezeigt, wie ihr Mann da gerade wieder die Wohnung zerlegt hat in alle Einzelheiten. Und dann hat man gedacht, jetzt müsste doch irgendwann mal draufkommen, der tut ihr nicht gut, nee. 2 Wochen später waren die wieder zusammen. Ne? Also da merkt man dann, und das ist ja auch, was wir in der Therapie dann erstmal machen, dass wir den Menschen verhelfen, dass sie sowas wieder eine eigene Substanz, was Eigenes, ein eigenes Ich, einen eigenen Willen, drauf gucken, was sind denn meine Bedürfnisse, dass sie das für sich dann sich erarbeiten und dann eben sagen können, nee, ich brauche jemanden nicht, der mir die ganze Zeit nur Schaden zufügt, das brauche ich nicht. Ja. Da bin ich lieber alleine, als dass ich aus lauter Angst vor Einsamkeit dann mit jemandem zusammen bin, der mir permanent schadet.
Also die Bewusstheit über die eigenen Bedürfnisse und deren Kommunikation als Schlüssel zu dem tatsächlichen Wir. Oder erstmal über das Bewusstsein über das eigene Ich, über die Kommunikation zu dem tatsächlichen Wir.
Zu einem konstruktiven Wir, nicht? Ich unterscheide immer zwischen einem destruktiven Wir, wo man sich gegenseitig beschädigt. Und einem konstruktiven Wir, was einfach ein Plus ist, ja, wo es wirklich ein Plus ist, wo beide was davon haben, wo eine Win-Win-Situation entsteht. Ne? Letztendlich bei diesem destruktiven Wir kann man sagen, da verlieren ja letztendlich alle. Ja. Geht ja keinem gut am Schluss. Ja, machen wir ein bisschen weiter. Dann gibt es eben diese Methoden einer manipulativen Psychologie, eben auch auf verschiedenen Ebenen. Immer dran denken, es kann in der Familie sein, es kann im Schulkontext sein, es kann in der Therapie sein, es kann beim Arzt sein, es kann im Unternehmen sein, es kann in der Politik sein. Nicht? Und da wird eben so dieses Schema immer eingesetzt bei manipulativen Psychologie, belohnen und bestrafen. Wenn man sich das mal anschaut, nicht die Belohnungsseite, das eine ist immer so, Leute, die dann mitmachen, die das sich an die Regeln halten, das, was vorgegeben ist und so, die werden dann werden aufgewertet für ihre Folgsamkeit, also sozial, ja, du bist ein braves Kind, du bist toll, und ein toller, ein vorbildlicher Bürger und so, nicht? Und da bekommt man dann Lob und auch öffentliches Lob, und besondere Helden bekommen dann ihren Orden, auch dann im Krieg, ne, die dann da mitspielen, die Soldaten, die bekommen dann laufend Orden, die muss man dann über den Weg hält man die dann bei der Stange. Ja, oder dass man dann sagt, ja, du bekommst jetzt eine bevorzugte Behandlung, oder wir gewähren dir jetzt Sonderrechte, weil du so brav warst, weil du eine 1 geschrieben hast in der Schule oder weil du jetzt ja, vielleicht auch impfen hast lassen. Solche Ideen gibt es ja auch. Ne? Und vor allen Dingen immer, das ist von der Gruppenpsychologie her so, wer mitmacht, gehört zur ausgewählten Gruppe. Ja. Und wer nicht mitmacht, das ist ein Außenseiter, das ist auch sozialer Schädling und so, nicht so. Auch das mal. In Familien gibt es aber auch, da gibt es das schwarze Schaf, ja, da gehört dann nicht dazu und so. Also man findet es auf allen Ebenen ja wieder. Jetzt haben wir es im Moment ja auch so, nicht? Der, der brav dabei ist, der, ja, der gehört, dieser anständiger Bürger, und wer nicht, der ist dann gleich am Schluss vielleicht sogar ein Terrorist oder so. Ja, und dann kann man natürlich mit Geld bestechen, was sicherlich im Moment auch sehr ausführlich gemacht wird, dass an entsprechenden Stellen Menschen mit viel Geld manipuliert werden, bestochen werden oder in entsprechende berufliche Positionen befördert werden. Das kann man natürlich machen. Und dann auch, wenn man dann so Zwangsmaßnahmen hat, die kann man dann zeitweise lockern. Ja, jetzt habt ihr euch gut verhalten. Aber nein, jetzt müssen wir schon wieder die Zügel anziehen. Jetzt geht's. Das sieht jetzt wieder kritisch aus. Jetzt müssen wir nochmal die Zähne zusammenbeißen und den Gürtel enger schnallen und so. Also auch solche Dinge, die dann immer ist das Hin und Her, ne? So zwischen Belohnung und dann wieder, nein, jetzt müssen wir schon wieder auch in Richtung Bestrafung gehen.
Das heißt, hier wird quasi das Volk in dem Fall dann konditioniert.
Ja, genau, so wie halt man aus der auf dieser Lernpsychologie, dem Behaviorismus, das mit den Tauben gemacht hat. Ja. So. Das setzt hier erstmal so auf, auch das ist ja interessant, man hat die Tiere, damit die dann diese ganzen Experimente gemacht haben, die hat man ja erstmal auf Hungerration, also runtergesetzt, die haben dann gehungert und dann erst haben die natürlich besonders brav dann das gemacht, was der Experimentator von ihnen wollte, ja, was er sie konditionieren wollte. Ne. Genau. Ja, dann können wir weiterschauen, nämlich die Bestrafungsmethoden. Auch da gibt es ein ganzes Arsenal in der manipulativen Psychologie, nicht? Das mit einer sozialen Ausgrenzung. Du bist dumm, du bist gestört, du bist verrückt, du bist bösartig, du gehörst in die Psychiatrie und so. Nicht? Also, dass man damit arbeitet, wenn jemand das nicht macht, was man von ihm verlangt oder da Zweifel an oder sogar Kritik anmerkt. Ja, dann die Menschen isolieren und vereinzeln. Das ist natürlich auch etwas, wo man das dann die Menschen eher lenken kann, also wenn sie sich treffen und unterhalten und austauschen. Oder man erpresst halt ganz direkt, also wenn du nicht folgst, dann verlierst du halt deinen Job oder dann bekommst du keine Beförderung. Ja, dann eben auch empfindliche Geldstrafen für das Verhalten, das als verboten definiert wird. Also ich wundere mich ja, welche drastischen Strafmaße, Tausende von Euro oder Hunderte von Euro, die plötzlich da aus der Luft gegriffene Zahlen, wo man weiß, also das ist ja unglaublich. Normalerweise wird ja darüber diskutiert, so soll man jetzt den Strafzettel da, wenn jemand falsch parkt, um 5 Euro erhöhen, darf das eine Stadt machen, wird ewig diskutiert darüber. Ich frage mich immer, woher kommen diese horrenden Beträge für das, wenn jetzt jemand ohne Maske dann 500 Euro oder zu früh am Morgen aus dem Haus und so und dann bekommt, also das würde mich immer interessieren, wie man auf dieses Strafmaß gekommen ist. Ja, dann das B und Verhindern von beruflichen Karrieren, haben wir schon mal gesagt. Eben das auch da entlassen und entfernen von Menschen aus beruflichen Positionen, die einem dann nicht willfährig sind, mitmachen. Bis hin, dass man die Menschen dann kriminalisiert, verhaftet, einsperrt. Und letztendlich, dass man vielleicht sogar den Auftrag zum Töten von Widerständlern gibt, die einem da jetzt vielleicht zu gefährlich werden könnten für die eigenen Pläne. Das gibt es ja auch.
Wie im Krieg letztlich. Und das wird ja auch tatsächlich im Narrativ ja auch verwendet. Ich meine, im Endeffekt wird ja dem Virus als dem Objekt, das Böse sozusagen, ja der Krieg erklärt.
Naja, ich habe schon immer gesagt, der Krieg gegen einen Virus zu führen, heißt Krieg gegen Menschen zu führen. Ne? Also der Virus gibt es ja nur im Zusammenhang mit Menschen. Also wenn du ein Virus bekämpfst, bekämpfst du Menschen. Das ist das eine. Und dann ist mir auch immer noch wichtig zu sagen, alles, was dem Virus angedichtet wird, ne, dass er so unberechenbar ist, so hinterhältig, so mörderisch und so, ist für mich immer auch ein Hinweis darauf, dass das die abgespaltenen, dunklen Seiten der Menschen sind, die jetzt mit diesem Virus so operieren. Ja. Also das sagt sehr viel aus, also wie der Virus jetzt gerade so gesehen und erlebt, ja, glaube ich, sagt sehr viel aus über die dunklen Seiten, abgespaltenen Seiten von uns Menschen, ja. Wie wir so
kann man da, kann man daraus auch so ein bisschen schließen, es gibt ja auch jetzt in der politischen Szene auch Menschen, die unterschiedlich drastische Maßnahmen anstreben, kann man da auch so eine Ableitung treffen, so nach dem Motto, je drastischer die Maßnahmen, die eine Person auf der politischen Bühne anstrebt, desto krasser möglicherweise die eigenen abgespaltenen Anteile in der eigenen Persönlichkeitsstruktur.
Würde mich interessieren, ja. Also mir will ich Kindheitsgeschichte von den Menschen interessieren, die dann so drastisch sind, mal zu gucken, wie sind die selber bestraft worden, sind die selber eingesperrt worden, haben die zum Beispiel ganz autoritäre Mütter und Väter gehabt und sind gedemütigt worden, erniedrigt worden. Das würde mich interessieren, also wäre wirklich interessant, das genauer dann zu zu im Einzelfall zu erforschen. Generell kann man durchaus sagen, dass also jemand, der eben je mehr man selber zum Opfer geworden ist, auch von Gewalt, umso mehr hat man dann auch die Tendenz, diese Gewalt auch anderen anzutun. Mhm. Versteckt oder
das heißt,
je nachdem, wie man das, da kommen ja einige Umstände zusammen, aber wenn du selber, ich habe es heute wieder erlebt in so einer Arbeit, das war sogar eine Frau, sie sagt, eigentlich bin ich deswegen depressiv, weil ich meine Wut unterdrücke, sonst würde ich meine Mutter umbringen. Also das ist dann auch wieder so. Oft ist es bei den Frauen so, die fressen dann alles in sich rein, sind oft auch körperlich unterlegen und trauen sich nicht so nach außen gehen, während bei den Männern das so oft dann schon ist. Die tun dann ihre Wut, die sie dann zum Beispiel auf ihren Vater haben oder auf ihre Mutter haben. Das geht natürlich nicht, das gegen die eigenen Eltern zu werden. Deswegen brauchen die dann einen Kanal und einen anderen, ja, auf die sie dann diese Wut ableiten können.
Das heißt, die angestauten Gefühle letztlich das Ventil irgendwo zu öffnen, das muss irgendwo raus. Also auch tatsächlich wie in der Physik, Energie, die irgendwo entsteht, die ist nicht einfach weg, sondern die muss irgendwo abgeleitet werden.
Die muss dann abgeleitet werden, ja. Und dann trifft es immer die Falschen, ne? die gar nichts dafür können.
Wie ist das dann, das ist gerade noch so ein Thema, was mir aufgekommen ist, wenn man jetzt nochmal an dieses Beispiel denkt, eben so die Annahme, dass dann Menschen, die besonders drastische Maßnahmen anstreben und selber eine besonders drastische Geschichte haben, werden ja aber in der Bevölkerung durchaus von Menschen, also wenn man jetzt das Täter- und Opferschema wieder anwendet, also der Täter, der sagt, wir müssen jetzt aber ganz harte Maßnahmen machen, werden von den Opfern tatsächlich ja nicht so wahrgenommen, boah, der ist jetzt besonders drastisch, sondern eher so, hey, der handelt besonders vorbildlich, der behandelt besonders gut, das heißt, der wird eigentlich nochmal mehr erhöht und damit eigentlich belohnt für sein eigenes manipulatives Verhalten.
Ja, solange man den als Retter sieht, ne? Solange man wirklich dann noch denkt, da ist eine Riesengefahr und der schützt es uns alle, aber ich glaube, das war vielleicht am Anfang jetzt auch von dieser Pandemie der Fall. Und wenn jetzt heute dann so Umfragen gemacht werden, ja und so, und derjenige, der am härtesten drückt, der ist vielleicht am beliebtesten, ich glaube, das sind alles manipulierte Umfragen, weil Meinungsumfragen sind ja eigentlich auch Teil der Meinungsmanipulation. Ja. Da muss man immer gucken, wer hat die Umfrage gemacht und wie viele Leute und wie sind die befragt worden. Also ich gebe da nichts mehr drauf. Ja. Also heißt es ja, wenn jetzt in der DDR zum Beispiel damals gesagt wurde, Honecker oder so, die wurden mit 97% gewählt und so, das kann doch nicht stimmen. Ja. Da weiß man ja, dass es ja Teil der Propaganda ist, solche Zahlen in die Welt zu setzen. Mhm. Und wenn jetzt wirklich eine ehrliche Befragung gemacht werden würde, jetzt heute, ich glaube nicht, dass diejenigen, die am lautesten dafür, das sieht man in Österreich zum Beispiel, der Kurz ist ja überhaupt nicht mehr beliebt. Ja. Ja. Also,
ja.
Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte von den Opfern, die sich, das muss man auch sehen, diese Opfer, die dann über den Täter stellvertretend wieder ihre Wut rauslassen. Also die quasi. Die haben ja auch, die sitzen ja auch auf einem riesen Wutvulkan und den tun sie dann delegieren. Dann haben sie dann jemand, an den delegieren sie dann ihr Wutpotenzial und der muss immer ordentlich durchgreifen. Ja? Also der ist ja quasi dann der für sie wieder der stellvertretend ihre Wut auch zum Ausdruck bringt.
Und damit natürlich irgendwo auch die Zustimmung dann bekommt. Ah, das ist ja super, dass der jetzt diese Maßnahmen trifft, weil dadurch die eigene Entlastung stattfindet.
Ja, bloß muss man aufpassen, von einem Teil. Ja, also man darf ja nicht einen Fehler machen, und das ist immer der große Fehler, den die meisten Menschen machen und auch viele Psychologen noch. Ein Körper, eine Person. Das stimmt überhaupt nicht, weil wenn er den voraussetzt, erstens sind wir sowieso multiple. Jeder Mensch kann ja gleichzeitig verschiedene Rollen einnehmen, verschiedene Dinge gleichzeitig machen und so. Und auf der anderen Seite, aufgrund von Traumatisierungen, sind wir sowieso ein Flickenteppich von Persönlichkeitsanteilen, ja. Und da ist der eine so und der andere so. Also da gibt es dann denjenigen, der, habe ich ja vorher schon gesagt, nicht nach außen so auftritt, ich habe keine Angst und ich mache das und so. Und dann in sich hat aber ein kindliche also Anteile, die zittern nur vor Angst. Die sind voller Todesängste. Also man darf sich die Menschen nie immer so monolithisch vorstellen, so einheitlich, sondern wenn du es realistisch siehst, dann sind die meisten Menschen sowohl gute Menschen, also wirklich liebenswerte Menschen, so wie man sich das vielleicht auch wünscht und die auch in der Lage sind, ihre Realität zu erfassen, dann haben sie ihre traumatisierten Anteile in sich, ja, ihre ganze Todesängste, ihre Wutgefühle, ihre Schamgefühle, ihre Ohnmachtsgefühle und so. Und auf der anderen Seite haben sie auch so ein Bündel von Überlebensstrategien. Ja? Also du musst ja das immer sehen, dass jeder Mensch irgendwie vielfältig ist und je nachdem, in welchem Kontext er dann wieder auftritt, mit welchem er zu tun hat, in welchem Umfeld er sich bewegt, werden halt dann andere Anteile wieder in den Vordergrund kommen. Das ist natürlich klar, dass in der politischen Partei andere Anteile dann in den Vordergrund treten, als wenn du in einer Therapiegruppe bist. Also deswegen ist es wirklich wichtig, immer auch nicht jetzt Menschen in so Schubladen zu stecken, sondern immer sehen, jeder Mensch ist so eine Ansammlung von verschiedenen Strukturen. Und letztendlich kann man es ja, da komme ich ja noch drauf, da kann man es ja nur jedem Menschen wünschen, erstmal guck mal erstmal auf dich selber, bevor du im Außen agierst und machst und tust und Ziele verfolgst und damit andere vielleicht auch mit in dein Unglück reißt. Guck mal, halt mal, stopp mal, guck mal auf dich selber. Was ist mit dir los? Warum machst du es eigentlich, was du gerade machst? Warum kämpfst du gerade so? Um was geht es dir eigentlich? Was ist dir denn gerade so wichtig? Was hast du dann davon letztendlich? Und das kann man eigentlich ja, kann ja jeder Mensch kann das ja machen. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter, ja, dass wir uns mal die Techniken dieser manipulativen Psychologie noch näher anschauen. Zum einen die Salamitaktik, na, nicht alle Zumutungen auf einmal, sondern so schrittweise vorgeben, bis man so nicht mehr zurück kann, ja, wo es den Point of No Return vielleicht auch gibt. Dann auch Steigerungsformen, wo man dann ausprobiert, wie weit kann man gehen, wie weit kann man jemanden dann benutzen, also zum Beispiel auch bei sexuellem Trauma, weiß man das, wie Täter so Annäherungsstrategien haben, ja, zum Kind erstmal so mal austesten, wie weit kann man mit dem Kind gehen oder immer einen Schritt weiter zu gehen, bis man das, ja, bis man dann an seinem Ziel ist. Dritter Punkt, die Monopolisierung der Wahrheit. Ich allein bin im Besitz der Wahrheit, ich weiß, was ist und alle anderen sind dumm und doof und sagen die Unwahrheit. Und dazu werden dann auch Tabus und Denkverbote errichtet. Also dieser Begriff Verschwörungstheorie ist ja nichts anderes als ein Denkverbot. Weil jeder, der ein bisschen nachdenkt und ein bisschen auf die Hintergründe kommen will, Zusammenhänge, der wird sofort dann Verschwörungstheoretiker. Ne? Oder die Menschen, die ein bisschen nachdenken, entschuldigen sich dann, klar, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Was ein Blödsinn ist, ne? Weil denkst du halt einfach nur nach und denkst halt über Zusammenhänge. Kann stimmen, kann nicht stimmen, aber kann man ja in die Diskussion dann gehen. Ne? Aber allein, dass das Nachdenken schon immer gleich was gefährlich erscheint, ja? Das zeigt, dass da was nicht stimmt. Ja? Also wenn man das dann gleich in diese Richtung lenkt. Und das wird von den Massenmedien, ne, das sind natürlich hervorragende Manipulationsinstrumente, die dann jetzt auch einsetzbar sind, mit so einer Dauerberieselung von Angst und Bildern und Katastrophenszenarien, so, was man dann wirklich so in Richtung Gehirnwäsche geht. Ja, also wo du gar nicht mehr in der Lage sein sollst, dein eigenes Gehirn noch und dein eigenes Denken zu verwenden, du sollst nur noch dich daran orientieren, an dem, und ja, bloß keine alternativen Fakten dann sich immer nur anschauen, sondern nur dem, was der Mainstream sagt und so. Es ist ja ein bewährtes Instrumentarium, das auch gerade gleich voll aufgeblüht ist. Ja. Ja, dass man eben mit Katastrophenbildern arbeitet, dass man mit so diesen ganzen willkürlichen Manipulationen, Zahlenspielen manipuliert, diesen R-Faktor oder diesen wie viele Infektionen, 20 zu 100.000 oder 50, also ist ja völlig willkürlich. Aber Hauptsache, man beschäftigt die Menschen mit irgendwas, was scheinbar objektiv ist, aber ist letztendlich ja nur manipulativ und willkürlich.
Steckt da auch dahinter, ich meine Katastrophenbilder, da denke ich auch an das Ansprechen des Unbewussten, das heißt da, wo ja dann auch die Ängste und die Traumata letztlich auch stecken und die werden ja über Bilder und Emotionen damit letztlich erreicht und auf der anderen Seite wird das Gehirn bedient mit Erklärungen, warum das auch dann so ist, warum dieses Gefühl dann eben auch entsteht und warum man das in Schach halten muss. Ist das dazu?
Ja, klar, Särge, ne? Das sind die Särge, die langen Särge stapeln, die Särge stapeln sich, das sind natürlich so Horrorbilder, mit denen man dann gerne arbeitet, um das plausibel zu machen, ja, und so, und ja, aber man hat immer gesehen, wenn man ein bisschen nachgefragt hat, warum haben sie die jetzt gestapelt, wo war da vielleicht kurzfristig mal so ein Engpass, ja, dann hat man gemerkt, ja, die konnten ja, was halt normalerweise auch anfällt, an Särgen, das konnte halt nicht mehr weitergebracht werden, weil jetzt keine Erdbestattung mehr stattfindet, sondern nur Verbrennung und da waren die nicht genügend Kapazitäten dafür da. Also erklärt sich ja dann alles, nicht? Aber da wird einfach so, werden so Bilder gesetzt und dann denkt man schon, ja, da jetzt, das ist aber jetzt kurz vorm Untergang und wir müssen jetzt eine Vollbremsung hinlegen. Ja, aber ja, so natürlich, so, sag mal, klar, man versucht halt das Denken auszuschreiben. Ne? Man versucht halt so ganz unmittelbar dann mit so Bildern reinzugehen und die sollen dann schon ein Argument sein, aber kein Bild ist ein Argument per se. Da muss man immer gucken, ja, für was steht das Bild, wer hat das Bild gemacht, wer hat die Aufnahmen gemacht, wer hat die Filme gedreht und so. Und dann meistens kommt man darauf, wie das auch alles zusammengeschustert worden ist.
Genau, die Bilder entstehen ja hauptsächlich dann, werden ja über die Medien hauptsächlich verbreitet. Also man müsste ja tatsächlich dort sein oder auch in der Nachbarschaft oder sonst irgendwo wirklich mitkriegen, boah, jetzt ist irgendwie ein Kriegszustand. Das heißt, hier wird ja bewusst über die Medien auch dann werden diese Bilder geliefert, die dort Emotionen auslösen. Aber wenn ich zur Haustür rausgucke oder dahin fahre, ist es vielleicht ja gar nicht so. Ja, das heißt, hier ist ja auch genau. ein gewisser Selbstbetrug letztlich irgendwo, der da stattfindet.
Ja, man muss, und vor allem, was man heute hat, die Techniken, die es da so gibt, ne? Also auch Bilder zu retuschieren, Bilder zu manipulieren, Filme zusammenzustellen mit Schnitten und so. Also das ist ja, muss man ja auch mit einbeziehen. Ne? Dir kann ja heutzutage mit dem Film alles vorgemacht werden. Ne? Also deswegen, also ich glaube, ich auch davor hüten, sich auf solche Bilder zu beziehen, sondern man braucht eben wirklich dann Fakten, man braucht die Auseinandersetzung, man braucht genaue, und da wäre eben wieder Wissenschaft mir wichtig, auch die Dinge dann im Detail so sich anzuschauen.
Ja, die wird ja gerade eben auch, und die wird ja gerade unterbunden, diese Diskussion, diese Auseinandersetzung durch die Akzeptanz, die völlige Akzeptanz der absoluten Wahrheiten.
Ja, die Akzeptanz, die soll halt akzeptiert werden.
Ja.
Also das ist richtig und alles andere ist falsch. Und damit bewegt man sich ja nicht mehr im Bereich der Wissenschaft. Ne? Weil Wissenschaft sagt immer, wir haben bestimmte Ansichten und was heute richtig ist, kann morgen schon wieder verkehrt sein, weil der andere was anderes rausgefunden hat. Wissenschaft lebt vom Dialog, Wissenschaft lebt von der Vielfalt der Meinungen. Und erst über das, wenn man das alles zusammenträgt, gibt sich dann irgendwo vielleicht ein runderes Bild, wo dann verschiedene Wissenschaftsdisziplinen auch zusammenwirken. Ja? Nicht nur eine Disziplin, dann, die dann die ganze Zeit dann vorgibt und so. Das, da merkt man, das stimmt nicht. An dem kann man, das sind alles so Punkte, wo man merkt, da stimmt was nicht. Das ist nicht so, dass es da um die Wahrheit geht, sondern da geht es um die Durchsetzung bestimmter Ziele. Ja? Und deswegen haben wir ja auch so weit verbreitete Zensur. Ja? Also das kann man ja auch überlegen, wenn jetzt dieses Video, das wir gerade machen, auf YouTube hochgeladen wird, wie lange das dann bleibt, nicht? Ohne, bevor dann YouTube wieder sagt, nein, verstößt gegen irgendwelche Richtlinien, sprich verstößt gegen unsere Interessen. Ne? Ja, was man auch gerne macht, ne? So ist auch so eine beliebte von Behaviorismus ausgehende Idee vom Lernen am Modell. Ja, die Leute sollen also hier Vorbilder haben, Celebrities, die sind die Vorbilder für das gewünschte folgsame Verhalten. Leute, schaut her, macht ihnen das nach und so. Und wenn dann einer von diesen Celebrities das nicht mitmacht, dann wird er sofort auch in die Tonne gehauen und sagt, das ist auch wieder so einer, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ne? Ja, und von daher nicht, versuchen immer auch diejenigen, die so manipulieren, die wollen immer nach außen hin immer so tun, als wäre das Gesetz, als wäre das Wissenschaft, als wäre das unhinterfragbar, als wären das die höchsten Werte, die man nicht hinterfragen darf, als wären die höchsten Autoritäten, die da im Spiel sind, ob das Gott ist, die Wissenschaft oder die irgendein nationales Narrativ und so. Ne? Also das hätten die immer am liebsten, also diejenigen, die solche Dinge dann durchmachen, als wäre das alles so, die Natur sagt so und von Natur aus ist es so nicht. Also versuchen die immer so Berufungsinstanzen zu haben. Auch da könnte man dann skeptisch werden an dem Punkt und sagen, ja, wieso soll jetzt der Wissenschaftler die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und der andere ist ein Dummkopf. Das kann ja auch nicht sein. Gut. Ja, wenn man ein bisschen Fazit zieht in Bezug auf diese manipulative Psychologie, da kann man sagen, das, was dann versucht, mit viel Gewalt auch durchzusetzen, ja, also Unwahrheit letztendlich auch, das wird die Realität zerstören. Das zerstört das, was real ist. Also es wird zwar gesagt, nein, wir schaffen Ordnung und wir retten jetzt alles und wir machen alles gut und so, aber wenn man genauer hinschaut, all das, ja, man hat es ja beim Hitler am besten, kann man es am besten nehmen. Und morgen gehört uns die ganze Welt, ja. Die ganze Welt lag dann im Ende in Schutt und Asche nach 12 Jahren, kann man sagen, ja, dass es letztendlich zerstörerisch wirkt, zerstörerisch auf den einzelnen Menschen, auf seine Gesundheit, auf sein Wohlbefinden, auf sein soziales Dasein, auf seine Finanzen und so. Und letztendlich führen solche Ideologien letztendlich, nenne ich es auch mal so, die erzeugen unendliches Leid und führen letztendlich immer ins Chaos. Also dort, wo man hin manipuliert werden soll, ja, ins Paradies, das wird immer das Chaos sein. Also das ist ja auch das, was zum Beispiel der IS, ne? Damit haben sie Leute auch gelockt. Ja. Nein, was Menschen machen, das sieht man, ist das, was gut tut, was die Realität letztendlich aufgreift und auch in der Realität was Gutes bewirkt. Oder jede Maßnahme, die ergriffen wird, erzeugt neues Leid, erzeugt neues Unheil, richtet neuen Schaden an.
Ich muss gerade auch an Paul Watzlawick denken, den Kommunikationswissenschaftler mit seinem Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Also auch da kommt ja wieder Wahrnehmung rein oder eigentlich die eigene Perspektive, die eigene Realität, damit wieder die eigene Geschichte und damit die Bewertung dessen, was da draußen stattfindet, über den Wahrnehmungskanal, der bedient wird. Also sprich, nehme ich es aus den Medien wahr, nehme ich es jetzt aus der Nachbarschaft wahr, wo auf einmal ganz viele Menschen sterben oder auch nicht. Also sprich, auch da kommen ja wieder individuelle Realitäten ins Spiel.
Naja, und die muss wieder ins Spiel kommen. Ne? Also man kann nicht lange, das geht nicht lange. Deswegen ist so meine Beobachtung auch und auch meine Prognose, dass das früher oder später zerbrechen, solche Dinge, wo die Menschen hinmanipuliert werden sollen, die zerbrechen an ihren eigenen Widersprüchen. Ja, so wie man das jetzt auch bei der Impfung schon sieht, ne? Dass es überhaupt gar nicht klar ist, ob das irgendwas bewirkt und für wen das was bewirkt und ob die Leute nicht dann erst recht infiziert werden und dadurch wieder dann auch krank werden und so. Also dann, deswegen auch, was wir vorher gesagt haben, die Impfung, die wird ja gar nicht als jetzt das Allheilmittel letztendlich gepriesen, sondern heißt ja, nee, das wissen wir nicht, wie oft man jetzt sich impfen müssen, das vielleicht jedes Jahr und so. Und also was ja auch im letzten Moment wieder bedeutet, das geht gar nicht so sehr allein um dieses Impfen, sondern es geht ja darum, die Menschen abhängig zu halten von dem eigenen Muster. Jetzt hat man so ein Muster aufgebaut und sagt, ja, ihr seid alle infektiös und keiner ist gesund mehr, jeder ist asymptomatisch letztendlich krank und so. Da hat man die Menschen am Haken und so leicht lässt jemand, der manipulieren will, den anderen nicht mehr vom Haken. Ja? Der sagt jetzt nicht, ja, bist du geimpft, aha, okay, alles Paletti, Schluss und so weiter. Nein, nein. Wenn man mal wenn du mal am Haken bist von jemand, der dich manipuliert, der lässt dich so leicht nicht los, der lässt so leicht nicht wieder locker. Und der, wenn sich mal bei dir festgebissen hat, dann kriegst du nicht so schnell nicht wieder von der Backe.
Nur, dass das dem Opfer im seltensten Fall bewusst ist.
Naja, einem Teil, der ist sofort bewusst, andere, die sich dann wieder was vormachen, Illusionen machen, ist es nicht bewusst. Ne? In dem Opfer sind ja auch immer verschiedene Anteile. Das Opfer, wenn es seine gesunden Strukturen aktiviert, dann merkt es es ja. Aber dann könnte es ja sein, dass ich mir eingestehen muss, mein verdammt nochmal, jetzt habe ich mich da so auf was eingelassen, vielleicht auf einen Pakt mit dem Teufel, ja. Und was mache ich jetzt, ja? Ist ja auch peinlich, wenn man das dann feststellt. Ist ja auch,
also gerade auch.
Und auch schmerzhaft, ne? Ja. Wenn man jetzt die Familien zum Beispiel anschaut, wenn ein Kind letztlich merkt, Mensch, meine Mutter, ich habe immer gedacht, irgendwie kann ich die doch irgendwie erreichen, dass sie mich mag und liebt, wenn ich mich anstrenge, wenn ich fleißig bin und nicht. Und dann hinterher stellst du, war alles nichts, war alles für die Katze. Ja. Und dann ist es natürlich äußerst schmerzhaft, ja, wenn man auch sieht, wie viel Lebenszeit und Lebensjahre man da mit verbracht hat, sich da manipulieren zu lassen und letztendlich auf sein eigenes Leben verzichtet hat.
Das heißt dann so die Angst letztlich zu realisieren, dass eigentlich mein bisheriges Weltbild oder Lebensbild oder die Illusion meines Lebens, die ich mir aufgebaut habe, dass die gar nicht real war, sondern dass es ganz, ganz anders war und damit ein langer Weg letztlich bevorsteht und lang ist ja auch wieder nur eine Frage der eigenen Wahrnehmung, dass dann diese neue oder tatsächliche Realität akzeptieren zu lernen, also den Weg zum eigenen Ich zu finden über das Bewusstsein.
Genau, also man merkt, ich habe auf Sand gebaut, das, was ich mir da aufgebaut habe, ist eine Sandburg und ja, dann halt wäre es halt gut, sich Entscheidungen zu treffen, ich baue jetzt meine stabile Plattform für mich selber auf.
Das, also ist auch eine große Chance.
Das ist eine Riesenchance, absolut. Das ist eine ganz, ganz große Chance, ja. Also manchmal braucht man auch diesen, sagen wir mal, dieses Erleben des Erwachens, ja, um auf, ach Gott, was habe ich denn bisher gemacht und so, um dann jetzt mal grundlegend bei sich selber hinzuschauen und einen neuen Weg einzuschlagen. Ne? Also auf alle Fälle kann man jedem raten, sich auf einen Pakt mit Tätern einzulassen, ja, die einen manipulieren. Das heißt, du lässt dich mit unberechenbaren, zutiefst einsamen und vom Leben und den Menschen enttäuschten Personen ein. Ja. Damit, wenn du dich damit verbindest, ja, musst du immer echt aufpassen. Für die bist du heute vielleicht noch ihr Freund und morgen bist du dann schon wieder ihr Feind. Ja. Also kann man jedem nur abraten, ja, sich auf solche längerfristigen Bindungen da einzulassen, beziehungsweise sobald man merkt, da ist jemand, der manipuliert mich und der meint es nicht wirklich gut mit mir, sondern der hat da irgendwie ganz komische Absichten, sofort zu sagen, gib Distanz, geh vorbei, lass mich in Ruhe, ja, ich will damit nichts zu tun. Und von daher ist mein Fazit immer eigentlich wirkliche Wahrheiten, die brauchen keine Propaganda, weil sie setzen sich langfristig durch. Das dauert vielleicht ein bisschen und gibt halt dann viele, vielleicht zwischen viele Tränen und viel Schaden auf dem Weg dorthin, aber letztendlich ist meine Überzeugung, dass wir Menschen alle eine gesunde Psyche haben und irgendwann wachen wir dann schon wieder auf und merken, das war jetzt ein Irrweg, ein Holzweg und so geht es nicht weiter und von daher lieber heute als morgen anzufangen, sich zu klar zu werden, wo stehe ich, wer bin ich und dich dann mit Menschen zu verbinden, wo du einfach merkst, es sind wirklich menschenfreundliche Menschen. Ja? Und das ist ja auch etwas, was mich zum Beispiel an Herrn Bhakti so beeindruckt. Ich habe den Eindruck, der hat überhaupt kein Interesse, irgendwie jemanden zu manipulieren und der ist einfach ein sinisterer Mensch. Auch der Herr Wodak, das sind alle so Menschen, denen geht's, die haben keine verdeckten Interessen oder so. Ne? Also denen geht es mal wirklich erstmal nur um die Wahrheit, um die Klarheit und letztendlich geht es dann um die Gesundheit der Menschen.
Und das heißt, kann man auch an dem Druck letztlich, an der Energie, die irgendwo reingegeben wird in die Durchsetzung dieser konstruierten Wahrheit, ist letztlich auch erkennbar rein aus einer energetischen Betrachtungsweise, dass das irgendwo gar nicht so sein kann oder unwahrscheinlich ist, weil sonst müsste ja nicht so viel Energie reingepumpt werden.
Ja, wird ja mich
also
nicht
so allein überrollen. Dadurch, das heißt, allein durch diesen Druck letztlich ist es irgendwo energetisch auch bemerkbar, da kann irgendwas nicht stimmen, weil warum pusht der jetzt letztlich so?
Genau, dass man da einfach so ganz natürliche Instinkte, die jeder Mensch hat und sagt, misstrauisch, und kann doch was nicht stimmen. Und das ist ja auch so nicht. Ich habe ja auch viele Leute, die dann mir sagen, so ganz einfache Leute, die sagen, ich habe schon ganz am Anfang gemerkt, das stimmt was nicht. Mein Gefühl hat mir das gesagt, ja. Und darauf kann man sich schon verlassen. Also wir haben schon instinktiv auch so ein Gefühl dafür, welche Menschen meinen es gut mit dir und welche nicht. Und von daher ist es immer besser, sich mit solchen Menschen letztendlich auf dieses Gefühl ein Stück weit zu verlassen. Und und nicht jetzt da so über den Kopf versuchen, sich da irgendwas einreden zu lassen. Mhm.
Das heißt, auch hier dann letztlich der Weg ins Vertrauen zu finden und letztlich in die eigene, in die Selbstliebe, in das Vertrauen in sich selbst und damit auch in das Vertrauen in Menschen, bei denen man ein gutes Gefühl hat, wo man merkt, Mensch, da sind keine verdeckten Interessen dahinter, sondern der meint es wirklich gut mit mir, weil er mich wirklich so sieht, wie ich bin und mich wirklich so nimmt und nicht nur behauptet, dass ich so gut für ihn bin, weil er vielleicht irgendwelche eigenen Bedürfnisse dahinter hat, die er dann dadurch befriedigen möchte, wo ja dann vielleicht auch wieder eigene Themen getriggert werden, nämlich die Erfahrung, ich habe es halt nicht so erlebt, dass ich bedingungslos geliebt und akzeptiert werde, sondern ich musste halt immer irgendwas tun, dass das so war und damit ja eigentlich gegenläufig ist gegen das eigene vielleicht ungeheilte Programm.
Genau. Also man kann viel lernen heute, jetzt gerade in der Situation nicht über sich. Man wird gestoppt, vielleicht wird man auch gestoppt in dem, was ich so Trauma-Überlebensstrategien nenne, was man bis jetzt so immer so gemacht hat. Und das ist ja auch eine gute Gelegenheit und bin da eigentlich sehr optimistisch. Da sagen ganz viele Menschen, ich meine, man sieht es ja auch, nicht, wie viele Menschen da dann jetzt schon auf die Straße gehen, wie viele Menschen so jetzt solche Blogs machen, wie viele Menschen da alternativen Journalismus anbieten und ihr sich vernetzen. Also das ist ja, wäre ja vor einem Jahr noch gar nicht denkbar gewesen, dass du merkst, dass es so viele kritische Menschen gibt, so viele auch warmherzige Menschen gibt und so, die werden halt jetzt sichtbar. Ne? Und ich würde es nicht sagen, dass diejenigen, die jetzt noch nicht sichtbar sind, deswegen kaltherzig sind, vielleicht haben sie ihre Gründe, trauen sich noch nicht, aber ich glaube, je länger das jetzt dauert, umso mehr, weil es in sich widersprüchlich ist, wird es auch an eigenen Widersprüchen zerbrechen. Da kann man davon ausgehen. Das heißt,
Gleichzeitig entstehen ja auch jetzt auch Verbindungen letztlich von genau diesen Menschen. Das heißt, es entstehen viele neue Projekte, viele neue, also Stichwort alternative Lebensformen oder Projekte, neue, dass auf einmal einem bewusst wird, Mensch, das, was ich bisher gemacht habe, ist vielleicht gar nicht das, was ich wirklich machen wollte, weil ich vielleicht im Ideal meiner Eltern hinterhergelaufen bin. Eigentlich möchte ich was ganz anderes machen. Also auch sehr viel Chance zur Veränderung. Und Veränderung, letztens auch irgendwo in einem Zitat gelesen, ist ja auch letztlich immer etwas, also dass ja auch ein gewisser Schmerz notwendig ist, um diese Veränderung irgendwo tatsächlich auch einzugehen und dass der Narzissmus, und den hatten wir ja am Anfang auch als pathologische Prägung, dem entgegensteht.
Ja, genau. Man kennt es ja sonst aus dem Leben auch. Ja. Man fährt immer so lange, wie es irgendwo nur geht. Ja. Und du holst vielleicht, bevor du die Reifen wechselst, fährst du erstmal ganz ab und dann musst du vielleicht erstmal abschmieren und von der Straße abkommen, bis du dann irgendwie so diesen Warnschuss dann nimmst und sagst, ey, nee, so geht es ja nicht weiter. Oder nach der fünften Beziehung, das merkst du, so geht es nicht weiter. So war es bei mir zum Beispiel, nach so viele Frauenbeziehungen, wo ich dann gemerkt habe, na, so geht es nicht weiter. Irgendwie stimmt was nicht. Ja. Und dann das hat für mich so den Anlass gegeben, dann mal nachzugucken, was ist bei mir eigentlich los und wie bin ich aufgewachsen und was habe ich als Kind so erlebt. Ne? Da hat jeder so seine
Natürlich.
eigenen Chancen und Möglichkeiten, da in seinem Leben dem nochmal eine Wende zu geben.
Absolut. Wenn immer wieder die gleichen Muster kommen, dann muss es was mit einem selbst zu tun haben. Und dann ist natürlich die Chance, genau dahin zu gucken und sich selbst eine neue Chance zu geben, über sich hinauszuwachsen. Also eigentlich darf man dankbar sein über jeden Spiegel und auch so jetzt vielleicht in der Gesellschaft über den Spiegel, den man dort bekommt, jetzt als Chance für sich selbst. Sehen Sie, wie sehen Sie so jetzt nach dem ganzen Überblick, den wir bekommen haben und mit wie Sie sich beschäftigt haben damit, wie sehen Sie die Chance dieser Krise für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft?
Ja, ich glaube, da haben wir jetzt gerade darüber geredet. Ne? Und ja, ich glaube halt auch, ne, ja, die Politik, die jetzt gerade so ist, es ist also total verkopft und so empathiefrei letztendlich, ja. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, wollen wir das weiterhin so haben? Es gibt doch so viele, auch das, unser psychologisches Wissen, so viel pädagogisches, ist ja alles da, ja. Auch wenn ich mit meinen Studenten unterhalte, sind ja alles Menschen, die eigentlich sehr gutwillig sind und sehr, 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 also sind ja keine Leute, die jetzt dann immer anderen Leuten groß schaden wollen. Ja. Also da ist ja so viel Wohlwollen da. Und dass jetzt da von oben da so ein massives Täterprogramm, das sehr aggressiv ist und aus meiner Sicht da so wirklich sehr oft sehr boshafte Züge auch hat, ja, und sehr unmenschlich ist, dann würde ich einfach sagen, eigentlich, das ist eigentlich ein Anachronismus. Zeitlich gesehen ein völliger Anachronismus, jetzt von oben sowas Boshaftes da zu setzen, sondern wir sind eigentlich jetzt insgesamt, wären wir doch eigentlich schon weiter von unserer auch Reife. Von dem, was wir wissen, von der persönlichen Reife her. Und das wären, ja, ist es eigentlich so mein, ja, natürlich auch der Wunsch, ne, dass sich die Menschen dann immer mehr zu Wort melden oder zumindest sagen, nö, das mache ich nicht mit, das ist mir zu boshaft, das ist mir zu, ja, auch zu hinterhältig und zu feige und zu geldgierig und zu machtgierig, all das, dass man sagt, nee, das will ich nicht und da spiele ich einfach nicht mit, das mache ich nicht mit.
Kann
Und
es
dafür
vielleicht
ist
auch
mir
noch
mein
ein Warnschuss, noch so ein Warnschuss sein jetzt an unsere Gesellschaft, dass das, was da noch an Traumatisierung drin steckt, jetzt endlich geheilt werden möchte? Also dass da vielleicht noch so aus der Historie auch Dinge sind, die vielleicht noch nicht so ganz geheilt sind, wie man sich das vielleicht
Ja, gerade natürlich die deutsche
gewünscht
Gesellschaft.
hätte.
Und die deutsche Gesellschaft, wenn wir sehen, wie totalitär zweimal der Faschismus, dann noch hinterher dann die DDR, auch wieder ein totalitäres System mit genau so einer Psychologie, dieser operativen Psychologie, die habe ich ja in dem Literaturverzeichnis nochmal hinterzu getan, wo es ganz offiziell Hochschule gab in der ehemaligen DDR, wo man dann den Menschen dann beigebracht hat, wie man andere Menschen fertig macht und zersetzt und so. Ne? Also das ist natürlich, da gäbe es viel, viel noch hinzuschauen und daraus zu lernen aus dieser Vergangenheit und sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Und stattdessen wird jetzt dann wieder die Keule ausgepackt und diejenigen, die jetzt ein bisschen kritisch sind, denen wird dann irgendwie unterstellt, sie wären Nazis und Holocaustleugner oder was sonst was, ja, oder Antisemiten und so. Und das läuft völlig in die falsche Richtung. Und da gerade wir Da die Deutschen hätten da einiges noch aus ihrer Geschichte aufzuarbeiten und zu lernen. Ne? Auch in den Familien.
Ich denke, wir haben jetzt einen super Überblick bekommen, über die ganze Situation. Also ich fand es wirklich ein sehr schönes Gespräch und ich möchte gegen Ende immer meinem Interviewgast nochmal die Möglichkeit geben, so ein Schlusswort zu setzen, vielleicht einen Appell nochmal so als Summary aus dem Ganzen, was wir jetzt so besprochen haben. Was würden Sie den Menschen mitgeben, die heute sich das Video anschauen und zum ersten Mal vielleicht auch so sich mit dieser Thematik beschäftigen? Wir beide sind ja jetzt als Experten auf dem Gebiet ja tiefer drin als die meisten Menschen. So als das ist das, was du jetzt konkret für dich tun kannst, wenn du jetzt gerade zum ersten Mal erkannt hast, hey, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun, mit meiner eigenen Thematik. Was würden Sie diesen Menschen mitgeben?
Naja, du hast nur dieses eine Leben, ja. Und das eine Leben ist nicht das Schlimme, dass man da stirbt irgendwann mal. Jeder wird mal sterben, sondern das Schlimme ist daran, dass du dein Leben nicht gelebt hast. Dass du vielleicht hinterher feststellen wirst, dass du die Lebensjahre, die du bekommen hast, ja, dass du die für dich gar nicht genutzt hast, dass du dich irgendwo hast, irgendwo einspannen lassen, missbrauchen lassen für die Zwecke von anderen, was denn dir auch nicht besonders weiterhelfen, sondern guck mal selber, wer du bist und was das ist, was du eigentlich von dir aus in die Welt bringen möchtest. Ja. Was ist das, was dir wichtig ist? Nicht, was andere immer sagen, wo du hinterherlaufen sollst. Jetzt ist der Virus, morgen ist dann die Umwelt, übermorgen wieder was anderes. Sondern schau mal, was willst du eigentlich selber in die Welt bringen? Was ist dir denn eigentlich selber wichtig? Und dann kannst du ruhig sterben, weil dann hast du es gemacht und so. Wo ich mir auch denke, eigentlich habe ich das, was ich in die Welt bringen wollte, das habe ich bislang gemacht. Alles andere ist ein Bonus, ja, ist alles ein Zusatz noch. Ich habe meine Bücher geschrieben, ich habe das, was ich sagen wollte, in die Welt gebracht. Das bringe ich auch weiter in die Welt, solange mir das gegönnt ist, zu leben. Aber ich werde nicht sterben und sagen, ich habe umsonst gelebt. Nein, im Gegenteil. Und das wünsche ich allen jedem, dass er das irgendwie für sich irgendwann als Bilanz am Schluss dann sagen kann, ja, das, was ich in die Welt bringen wollte, was auch immer das ist, ja, das ist meins. Und dafür stehe ich auch ein. Und ich habe mich nicht dann missbrauchen lassen für die im Dienste von irgendwelchen fremden Interessen, die gar nicht mit mir zu tun haben eigentlich.
Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Professor Robert. Ich bin super dankbar für dieses tolle Gespräch, so einen tollen Ansprechpartner wie Sie zu haben, der so viel Expertise und Erfahrung in diesem Gebiet hat. Ich fand es ein super inspirierendes, spannendes Gespräch und denke, dass viele Menschen, die sich das anschauen, wirklich ganz viele wertvolle Informationen daraus bekommen können, um sich ein objektives Bild zu machen und ja, selbst wieder einen Schritt zu sich zurückzumachen und zu einer Selbsterkenntnis, um daraus zu lernen und für sich daraus einfach was Gutes zu ziehen.
Darf ich noch
eins? Ich bedanke mich sehr gerne.
Ja, weil Sie sagen, Sie haben ein objektives Bild. Es gibt keine objektiven, es gibt nur subjektive Bilder. Ja.
Das muss aus man der auch eigenen Brille.
Weil genau. Das wollen nicht immer diejenigen, die jetzt so tun, sie hätten die Weisheit und sie wissen gar, die wollen immer so tun, als wäre das alles objektiv. Nein, jeder Mensch hat. Und das ist auch sein gutes Recht, ja, sein subjektives Bild. Und da kommt es halt, ne, dass wenn wir dann alle ein bisschen uns austauschen, über den Austausch entsteht dann sowas wie Co-Bewusstsein, entsteht dann so etwas, man sagt, ja, so könnte die Wirklichkeit dann letztendlich ausschauen. Ne, weil das viel vorsichtig, weil diejenigen, die jetzt manipulieren, die wollen immer so tun, als wäre das objektiv, als ja, und da gibt es gar keine andere Deutung. Wir alle sind Subjekte und keiner ist. Steht, wenn wir uns als Subjekte betrachten, über dem anderen. Wir sind alle auf gleicher Ebene.
Das heißt, durch den Austausch entsteht ein, nennen wir es, realistisches Bild.
Ein realistisches Bild, genau.
Sehr schön. Da gehe ich mit. Herr Professor Ruppert, nochmal vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ganz liebe Grüße nach München. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Abend. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, Dankeschön, war auch ein sehr angenehmes Gespräch mit Ihnen. Wir haben uns jetzt kennengelernt und haben uns gleich so eine Wellenlänge. Ne? Da merken wir, da ist was Gemeinsames da. Dankeschön.
Absolut. Danke Ihnen, habe ich auch gespürt.